Ja, wir wissen es, wir sind eigentlich zufrieden dran mit dieser neuen Folge. Es ist nicht Freitag, aber morgen am Freitag hat die Schweiz Geburtstag. Es ist der 1. August, unsere Nationalfeiertag. Und da haben wir gefunden, es ist doch angebracht, die neueste Folge einen Tag früher aufzunehmen. Wir schauen führen aufs erste Heimspiel vom FC Basel, noch auf einem alten Rasen. Bald ist er ja Hybrid.
Für mich ist egal, ob das Hybrid, Naturrasen, Hauptsache es ist flach und es gibt keine Löcher. Aber wenn das hilft der Gärtner, dass der Platz jeden dritten Tag perfekt ist, dann ist es eine gute Sache.
Du, Ludovic Magnier zum neuen Hybridrasen beim FCB. Es ist ein Thema in dieser Folge. Dazu geht es um die Erkenntnis aus der Startniederlage und wir diskutieren die Kadersituation. Und dann reden wir auch noch mit dem Daniel Schaub, dem Präsident vom Fußballverband Nordwestschweiz. Es geht um die Begeisterung rund um die Frauen-EM diesen Sommer in der Schweiz und welchen Effekt der Verband kann beobachten.
Wir werden jetzt mit 124 Frauen- und Mädchen-Teams in die neue Saison gehen können. Das ist ein absoluter Rekordwert.
Das Interview gibt es dann im zweiten Teil. Schön, sind ihr auch diesmal mit dabei. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Kevin, du hast letzte Woche über die Comeback auf Sand geredet. Ich habe mich dann sehr gefreut, wo du mir ein Video geschickt hast, wo du ein Goal geschossen hast. Wo du heute reingekommen bist, hier ins Studio, hast du eigentlich auch gut ausgesehen. Nicht etwa lädiert nach dem Comeback. Geht's dir gut?
Ich habe mich nicht verletzt, es geht mir gut, aber ich muss sagen, die Leute haben mich immer gefragt, Kevin, das Beachsoccer, ist das nicht anstrengend? Und weißt du, wenn du 7-8 Mal in der Woche trainierst, dann denkst du immer so, boah, nein, überhaupt nicht. Aber jetzt habe ich lange nicht mehr trainiert, habe lange nicht mehr auf Sand gespielt und muss sagen, es hat mir alles weh gemacht.
Aber hat sich gesagt, lohnt die Anstrengung? Sind erfolgreich gewesen?
Ja, definitiv. Haben gewonnen, eben, haben Goal können schiessen. Gut, das ist auch so, irgendein ist eben, ich gehöre ja auch schon ein bisschen zu den älteren, erfahrenen Spielern, dann musst du auch nicht mehr ganz so viel rennen, weil du einfach weißt, wo du kannst stehen. Wir sind erfolgreich gewesen, eben, ich habe ja ein bisschen aushelfen, dass sie sich für die Playoffs qualifizieren. Das hat jetzt geklappt. Sie spielen jetzt am Samstag und Sonntag um den Meistertitel und mal schauen, ob ich mir das auch nochmal antue.
Spannend, spannend. Also von dem her, herzliche Gratulation zuerst einmal. Froh, dass du heute gesund hast können in unser Studio kommen. Wir müssen hier noch einen Einschub machen und zwar bin ich bei der letzten Folge nicht ganz korrekt gewesen und zwar ist es ja dort um die Captains-Only-Regeln gegangen. Wo wir darüber geredet haben, eben der Marvin Hitz, wenn er Captain ist, dass er über den ganzen Platz rennen, dass das nicht ideal ist. Und da hat sich der Hörer Ferdi aus Basel gemolden und gesagt, das ist dann eben nicht so, weil wenn der Goalie Captain ist, dann kann man einen Spieler vorher bestimmen, wo dann eben bei einer strittigen Szene der Schiedsrichter darf ansprechen. Hat das eigentlich auch mal im Hinterkopf gehabt, aber vor einer Woche ja, ist mir das nicht mehr so präsent gewesen. Darum danke an Ferdi, der gesagt hat, wie das geht. Im Übrigen auch selber Schiedsrichter und Schiedsrichter vom Jahr geworden von der Region Nordwestschweiz. Von dem her talentierte Schiedsrichter hier bei uns aus der Region und in der Leitlinie vom Internationalen Fußballboard steht auch ganz genau drin, dass spätestens beim Münzwurf auf dem Platz dem Schiedsrichter muss mitteilt werden, wer denn anstelle vom Goalie sich dem Schiedsrichter nähern darf, wenn das so wäre. So, haben wir das auch angeschaut und geregelt. Nochmal sorry von meiner Seite. Gehen wir jetzt, Kevin, darauf ein auf der FC Basel, auf den Start, was sich sicher alle rundum um den Club anders vorgestellt haben, zumindest resultatmässig. Das war nicht das, was man sich gewünscht hat. Einmal mehr, wie schon vor einem Jahr und vor zwei Jahren, ist das erste Spiel in die neue Saison verloren gegangen. Wir wollen nicht zu fest beim Rückblick bleiben, aber wir natürlich trotzdem darauf eingehen, wie sich der FCB präsentiert. Und da ist nach dem Match ganz klar eigentlich angeschaut worden. Vorne hat man die Goal nicht gemacht, man war zu ineffizient gewesen. Und defensiv hat man halt die entscheidenden Duell verloren. Und darum geht so einen engen Match verloren. Kann man das so zusammenfassen?
Ich glaube, das ist sehr gut so zusammengefasst. Der FC Basel war sicher parat gewesen, was man so ein bisschen in den letzten Jahren sich immer ein bisschen gewünscht hat und dann nachher gemerkt hat, boah, da stimmen noch ganz viele Sachen nicht, eben auch sonst ja viel Unruhe gewesen. Das war das mal nicht der Fall gewesen. Man muss aber auch sagen, wenn man so ein bisschen alle Matches anschaut, dann sind die meisten Mannschaften eigentlich parat. Es steht etwas zusammen, alle haben Lust auf die neue Saison und der FC Basel finde ich eben auch gerade in der ersten Halbzeit ist eigentlich gut gestartet, gut ins Spiel gefunden gehabt, eben auch 1-0 in Führung gegangen. Aber ja, irgendwie dann nachher hätte es nicht sollen sein. Eben vorne hat man dann die Goal nicht gemacht mit Albion Ayeti, der ja dort den Kopfball nicht richtig trifft. Perfekt steht, Flanke kommt, eigentlich das wünschst du dir ja als Stürmer. Und dann, ja, kannst du selber nicht das Goal machen. Dann natürlich kommt der Ausgleich und nach dem Ausgleich hat man dann wieder die Chance mit dem Kevin Carlos. Wir haben ja noch ein bisschen wer geweist, letzte Woche, wer dann am meisten Goal schießt von diesen zwei Stürmern und jetzt haben beide eigentlich grosse Chancen gehabt und die ja auf der Strecke liegen.
Und dann eben bei dem zweiten Goal von St. Gallen, wo es eben um Defensive geht. Und das ist ja noch spannend gewesen. Ich meine, in der letzten Saison, hat man auch müssen sagen, hat Defensive regelmäßig gut verhebt, wo ja plötzlich der eine oder andere ausgefallen ist, ist dann eben plötzlich auch noch der Wuja gekommen, hat das sehr gut gemacht gehabt. Und in der letzten Folge zum Saisonstart hat der Cerdan Shaqiri gesagt, er würde sich für die Innenverteidigung schon noch einen erfahrenen Mann wünschen. Und dann der erste Match, wo man sieht bei dem zweiten Goal, ist halt Vujo, der ein Duell verliert, und der Achetei, der ein Duell verliert. Man will jetzt nicht den Stab über diesen beiden Spieler brechen, überhaupt nicht. Aber ist das halt ein Thema, das dann plötzlich aufploppt?
Also es ist natürlich schon so, jetzt wenn der Cerdan Shaqiri, der Teamcaptain vom FC Basel, so etwas sagt, dann natürlich liegt der Fokus auch auf diesen Bereich oder eben auf die Abwehr. Dann. Man muss sagen, hey, letztes Jahr perfekt funktioniert, man hat wenig zugeschaut gehabt. Das, was man zugeschaut hat, sind auch immer wieder mal so ein bisschen Unachtsamkeiten gewesen. Wir haben es auch immer wieder mal ausdiskutiert gehabt. Zuerst einmal hat es mich überrascht, oder ja, also nicht negativ oder positiv einfach überrascht gehabt, dass der Vujo sich jetzt auch hätte können nochmal behaupten, oder? Gegenüber dem Barisic. Und jetzt hier in der Startelf gestanden ist, mit dem Achetei zusammen. Aber natürlich, ich, wo ja eigentlich auch immer sonst durch Jonas Achetei gelobt hat, fürs Timing, fürs Zweikampfverhalten, sieht bei dem zweiten Gegengol natürlich, ja, sehr schlecht aus, zweiten Weg vom Stürmer. Und dann, ja, dann ist halt klar, wenn du so weit wegstehst, dann sieht auch irgendwie ja, der Zweikampf einfach blöd aus, wie er dort den Kopfball versucht zu machen.
Und das ist dann halt das Los vom Verteidiger. Du kannst einen guten Match machen oder einen soliden Match, aber wenn du halt eben so ein entscheidendes Duell nicht gewinnst, ja, meistens wird das dann bestraft.
Als Innenverteidiger, oder gerade als Innenverteidiger in der Regel spielst du 90 Minuten, wenn du jetzt nicht irgendeine grobe Aussetzer hast und ja, nicht irgendetwas Außergewöhnliches passiert, dann machst du die Match. Man tut eher punktuell vorne dann oder im Mittelfeld etwas korrigieren oder auf den Aussenpositionen. Und dann ist schon so, da hast du 90 Minuten, dann laufst du viel, brauchst viel Ausdauer, aber musst auch jederzeit konzentriert sein. Und auch der Gegner wird dann vorne irgendetwas wechseln. Gut, das ist jetzt nicht passiert, aber wird natürlich die Chance ausnutzen. Und wenn du dort einmal nicht halt wirklich im Kopf parat bist oder gut aufpasst, die Abstimmung nicht stimmt, dann ist es schnell passiert.
Und das ist dann eben auch so, dass sicherlich ein erfahrener Mann, der mehr erlebt hat, dann weniger aus der Ruhe gebracht werden wie ein junger Spieler, der noch nicht so lange auf höchster Ebene shootet, der vielleicht noch nicht so viel erlebt hat. Und das ist sicherlich auch der Punkt, wo der Cerdan Shaqiri angesprochen hat. Und wenn wir dann vorausschauen mit einer Qualifikation für die Champions League, dass dann noch einmal andere Kaliber kommen, die ausgefuchster sind in der Offensive. Und das ist dann sicherlich ein Punkt, wo man muss schauen, dass die Verteidigung, die es gut gemacht hat in der Super League, ob denn das dann auch fürs Niveau halt höher internationales Geschäft lenkt. Und ja, im ersten Match haben sie, auch wenn sie eben sonst, sag jetzt einmal, solid gespielt haben, aber nicht die Stabilität hatten wie noch in der letzten Saison.
Ja, eben, ich meine, es war ein Auswärtsspiel gewesen. Man hat nicht in der, man hat die Vorbereitung auch ein bisschen anders gestalten müssen. Eben auch gerade wegen der Frauen-EM. Ja, nicht, dass man jetzt nach Ausreden schon sucht oder irgendwie etwas, aber ich glaube, das muss man halt auch schon sehen, oder? Du gehst auf St. Gallen, es ist das erste Spiel. Alle haben null Punkte. St. Gallen wird sich auch gesagt haben, hey, cool, jetzt haben wir den Meistertum, wir können gerade ein Zeichen setzen. Das haben sie gemacht, volles Stadion gewesen. Ja, es hätte jetzt auf beide Seiten kippen können.
Aber eben, das ist das andere. Ich meine, St. Gallen hat viele Chancen auch sonst gehabt. Also der FCB hat viel zugelassen, wo du musst sagen, ja, das wird dann halt oder kann irgendwann bestraft werden. Das ist nicht überraschend gekommen aus dem Nichts, dass St. Gallen jetzt den Match dann gewinnt.
Ah, nein, definitiv. Also man weiss auch, dass St. Gallen immer wieder wird versuchen, das Goal zu schiessen und dass sie sich Chancen können erarbeiten können. Ich gesagt, wenn dann nachher dort das 2-0 fällt, wo der Albion die Chance hat, dann sieht es vielleicht auch nochmal anders aus und man kann es ruhiger rausspielen.
Also sicherlich ein Punkt, eine Erkenntnis von dem ersten Match, dass die defensive Stabilität noch nicht gegeben ist. Auch keine Überraschung, aber eben die entscheidenden Duelle, die man muss gewinnen muss, im ersten Heimspiel von dieser Saison gegen GC, dass es dann besser rauskommt. Was wir auch wissen nach dem ersten Spiel, dass gewisse Spieler keine Chance werden haben auf Spielzeit, weil es gibt die Kontingenzliste, die der FCB muss melden für die Spieler, die er in der Saison einsetzen will. Es sind da Nachmeldungen möglich, kein Thema, aber dort drauf sind zum Beispiel ein Essiam nicht gesehen, ein Gauter nicht und ein Hunziko. Wie wir wissen, die Woche rausgekommen, Andrin Hunziko geht zum FC Winterthur, Levis ohne Kaufoption, hat sich aber eben nicht können im Sturm behaupten. Kevin Carlos, Albion Ayeti und dann noch der Caio Eduardo, der, den man ausgeliehen hat an Vaduz. Die stehen dem Vordersonne. Hat überrascht, dass er es nicht auf die Liste geschafft hat und jetzt Schluss am Ende halt ausgeliehen wird?
Ich finde schon, dass er überrascht hat. Eben, dass er jetzt auch nicht die Chance bekommen hat, auch mit der Begründung, dass die Dreifachbelastung ja keine Möglichkeit bietet, um ihn einzusetzen. In der Regel eigentlich, wenn du so eine Dreifachbelastung hast, dann hast du die Möglichkeit, weil wenn du einfach nur ja, jedes Wochenende spielst, sozusagen, dann ist klar, dann setzt du einfach auf die bewährten Stammspieler, die haben genug Zeit, um sich zu erholen. Aber wenn du so eine Dreifachbelastung hast, dann bist du vielleicht froh auf eine gewisse Rotation, klar. Caio Eduardo hat man momentan noch im Kader. Also sind sie dreifach besetzt auf dieser Position. Für andere in Hunziker glaube ich positiv, dass es ohne Kaufoption ist. Das heisst, der FC Basel rechnet wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wieder mit dem. Und ich glaube auch mit dem FC Winterthur hat er sicher einen tollen Verein gefunden, eine tolle Mannschaft, wo er zu dieser Spielpraxis wird kommen, in der Hoffnung, dass er auch verletzungsfrei bleibt.
Und wahrscheinlich auch vom Typ her gut an ihn passt. So, es ist eine Mannschaft, die mit viel Leidenschaft spielt, so, ich sage jetzt mal eine Arbeitermannschaft, und er ist auch einer, nicht der filigrane Techniko rein von der Postur her, sondern auch einer, der schafft dafür. Das könnte schon noch matchen.
Absolut Top-Profil, eben 1,92 gross, wo gerade bei einer Mannschaft, wo jetzt auch eben so eher nicht spielbestimmend ist, dann nachher halt natürlich kann ein entscheidendes Element sein. Also es passt definitiv zu ihnen.
Und dass junge Spieler, die beim FCB vielleicht eben nicht den nächsten Schritt können machen, weil andere vor der Sonne stehen, ausgelehnt werden, haben wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen, und in gewissem Maße hat das zum Teil auch gefruchtet gehabt. Und gerade wenn man an FC Winterthur denkt, ist mir das Seifel Latayev in den Sinn gekommen, was beim FCB ja wirklich nicht mehr geschafft hat, sich zu zeigen, dann zur Winterthur gegangen, ausgelehnt worden und dort wirklich eine extrem coole Performance abgeliefert hat.
Viel Verantwortung können tragen, auch viel richtig gemacht gehabt. Natürlich dort mit dem Patrick Rahmen einen Trainer gehabt, der auch gerne mit Jungen arbeitet, der, glaube ich, auch im Zwischenmenschlichen sehr stark ist und auch Spieler aufbauen kann.
Und denen eigentlich gar nicht zum FCB zurückgekommen ist, sondern eigentlich gerade weitergegangen ist, der Seifel Latayev. Also von dem her, der Andrin Hunziko, wo man wird sehen, gegen den FCB schütten, wo man natürlich die Entwicklung gut beobachten. Die erste Leihe von ihm letzte Saison, erinnern wir uns auch zurück, ist nicht gut gesehen bei Karlsruhe, was vor allem mit der langen Verletzung zu tun hat, dass eigentlich gar nie hat können shooten, weil er halt lang verletzt war. Dann noch Gauto und Essiam, die es auch nicht auf die Liste geschafft haben. Gauto und Essiam, die natürlich eine grosse Konkurrenz haben auf ihren Positionen. Has interessant und gut gefunden, dass er Ludovic Magnin gesagt hat, zusammen mit der sportlichen Kommission, ich möchte alle, auch die ausgelenkt sind, eigentlich anschauen, dann auch noch mal eine Chance geben. Daniel Stuck hat ja gesagt, vielleicht unter anderen Voraussetzungen könnte Gauto interessant sein, weil es Potenzial, Anlagen hat er. Aber, muss auch sehen, jetzt beim zweiten Trainer, wo man sich nicht hat können zeigen, ja, da läuft es auch darauf raus, dass man irgendeine andere Lösung muss suchen für die beiden.
Ja, beim Juan Gauto ist sicher so, für viel Geld von Argentinien in die Schweiz gekommen zum FC Basel. Eine grosse Hoffnung eben hat man dann ausgelehnt an Deportivo La Coruña. Dort auch nicht wirklich die Spielpraxis können sammeln, die man sich gewünscht hat. Also auch dort nicht wirklich können durchsetzen. Und jetzt ist halt ja wirklich die Frage, was macht man mit dem Spieler? Glaubt man nochmal in ihn und strebt nochmal eine Leihe an, in der Hoffnung, dass er wirklich jetzt nochmal Fuß fassen kann? Weil ja, sonst hat man viel Geld einfach ins Sand gesetzt gehabt. Und beim Emmanuel Essiam, ja, auch gespannt, auch überrascht gewesen, dass er dort das nicht geschafft hat in die Kontingentenliste. Auch jetzt gerade mit den neuesten Meldungen, dass offenbar ein neuer, junger Spieler auf dem Weg ist nach Basel aus Serbien fürs defensive Mittelfeld. Also ja, es ist zwar eine Konkurrenzsituation da, aber wenn jetzt der junge Spieler, der anscheinend auf dem Weg ist, dann nachher sollte er beim FCB sein, ja, dann muss sicher irgendein von ihnen wieder ausgelehnt werden.
Du hast mir gestern noch, als die Meldung aufgeploppt ist, in den sozialen Medien eigentlich geschrieben gehabt, und was ist mit den eigenen Jungen? Ist dann auch wieder eben, kommt ein serbisches Talent, 18 Jahre alt, soll zum FCB kommen. Ja, eben, was ist mit den eigenen Jungen? Siehst du da den Problem? Weil schlussendlich kann man auch so sagen, Essiam hätte die Chance gehabt, mehrmals, und offenbar halt einfach nicht können überzeugen.
Ja, ich finde halt einfach auch vor allem die Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung, dass die nicht zu irgendwie mehr Chancen kommen, auch gerade jetzt wieder, wo man eben nochmal die Dreifachbelastung hat, oder auch schon vorher, wo man einen Moussa Cissé auf der Aussenverteidigerposition geholt hat als Backup für Dominik Schmid, wieso nimmt man dort nicht einen aus dem eigenen Nachwuchs? Das ist aber vielleicht auch so ein bisschen mein Typ. Ich bin auch einer, der gerne mit Jungen zusammenarbeitet, auch schon, als ich auf der Playstation oder am PC FIFA oder Football-Manager gespielt habe, habe ich auch immer gerne mit den Jungen gespielt und so aufgebaut. Das ist natürlich nicht das Gleiche, es sind nochmal andere Einflüsse. Aber ich frage mich dann nachher halt auch, wie ist das jetzt für einen aus der eigenen Nachwuchsabteilung? Wenn er einfach sieht, hey, in den letzten Jahren hat es niemand wirklich geschafft, irgendwie in der ersten Mannschaft, um sich durchzusetzen. Klar, Leon Aftulau unter speziellen Voraussetzungen, wo dort die Chance bekommen hat. Aber auch jetzt wieder, oder? Es ist niemand wirklich da, wo man das Gefühl hat, ja, bekommt jetzt die Chance, außer der Junior C, der jetzt halt noch dabei war, beim Match gegen St. Gallen.
Wenn wir jetzt nochmal schnell aufs Mittelfeld eingehen, wir reden hier vom Andrej Bajanin, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe, eben der serbische Mittelfeldspieler, 18 Jahre jung, wo soll, durch den Transfer-Expert Fabrizio Romano schreibt von 2,3 Millionen Euro, die der FCB für ihn zahlen. Das ist Steuergeld für einen 18-Jährigen, der doch ein paar Spiele gemacht hat, aber in der höchsten serbischen Liga, muss man auch sehen, im Nachwuchs gespielt hat, der U-Nationalspieler. Aber ja, wo dann wieder sicherlich Platz wegnimmt für andere. Wo aber halt auch der Punkt gilt, es ist auch darauf angesprochen worden, letzte Woche beim FCB, bei der Vorschau-Medienkonferenz, wenn man über junge Spieler redet und solche, die in der Vorbereitung eine Chance bekommen haben, die jetzt aber vielleicht eben weggegangen sind, wie eine Demir Cemalia, der bei Luzern ist. Dann gibt es sogenannte Hybridspieler, die mittrainieren, aber grundsätzlich für die U21 shooten, hat Ludovic Magnin aber auch halt ganz klar gesagt.
Am Ende geht es nicht um halt, gibt gute oder weniger gute Spieler. Bei FC Basel sowieso. Du hast Ziele zu erreichen und wenn der Junge nicht gut ist und nicht auf dem Niveau bist, dann wird er auch nicht eine Gratis-Chance bekommen.
Auch ein klares Statement, dass halt nicht einfach ja, die Tür per se offen ist.
Ja, aber, also, ich weiss nicht, vielleicht interpretiere ich das jetzt auch zu extrem, oder? Aber man kann nicht die Erwartung haben, dass ein Junge, der Promotion League spielt, einfach plötzlich da ist und der erste Mannschaft sofort kann helfen kann. Der muss aufgebaut werden, eben gerade wenn er die eigene Nachwuchsabteilung macht und Chancen bekommt. Und das hat sie auch in der Vergangenheit, hat man das ja gesehen gehabt. Wenn man das gemacht hat, dann hat man tolle eigene Spieler können aufbauen und dann nachher auch für viel Geld verkaufen und hat nicht müssen, ja, irgendwie spekulieren, wo aus dem Ausland jetzt gerade jemand heiß gehandelt wird, sondern halt wirklich einfach einmal die eigenen Spieler, gerade mit einer Dreifachbelastung, mal in einem Ligaspiel 20, 30 Minuten machen und akklimatisieren.
Und ich denke auch an Raul Petretta immer wieder zurück, links hinten, wo man auch vom eigenen Nachwuchs aufgeholt hat, wo man als Backup forciert hat und dann hat er auch links hinten eine gute Rolle können einnehmen. Es ist nicht so, dass er jetzt die Grosskarriere gemacht hat wie andere, aber das können nicht alle machen, wie Shaqiri oder Xhaka als Beispiel. Aber ja, ich denke doch, mehrere Saison für den FCB eine gute Bütze gezeigt hat, einen eigenen, der dann auch das Wert geschätzt hat und dann eben nicht gerade weggegangen ist, auch beim erstbesten Angebot. Und willst du gar noch etwas da?
Ja, nein, wir sind jetzt ja beim FC Luzern, oder? Wo jetzt auch mit viel, klar, die haben eine ganz andere Ausrichtung und eine andere Strategie, aber da zeigt sich so ja auch, dass wenn man den eigenen Spieler die Chance gibt, die Möglichkeit gibt, dann können sie eine gute Saison spielen. Sie sind irgendwo im Mittelfeld, das kann mal ein bisschen weiter oben sein und dann mal wieder ein bisschen weiter unten. Aber ich glaube, wenn man einfach so eine gute Mischung hat als FC Basel, dann tut das halt einfach einerseits im eigenen Nachwuchs gut für die Zukunft, aber ich denke dann auch wieder nationaler, halt einfach auch an eine Nationalmannschaft, dass man dort auch wieder wirklich ausbildete Spieler vom FC Basel im Kader sieht.
Ich denke, in dieser Saison kann ein Junior C eine ganz interessante Rolle spielen. In der Vorbereitung immer wieder positiv aufgefallen, auch in der Kommunikation mit einem Ludovic Manier. Und ist auch der Spieler gewesen, der schon im ersten Match gegen St. Gallen einzelne Minuten bekommen hat, sind dann nicht mehr viel gewesen. Ist natürlich auch nicht einfach, wenn du dann in der 86. Minute reinkommst. Und wie weisst, ich muss jetzt liefern, weil, ja, wir sind hinten. Ist dann auch nicht so einfach. Vor allem, wenn du so eine lange Verletzungshistorie hast mit dem Zehen etc. Das ist sicherlich einer, wo ich denke, wo uns wird durch die Saison begleiten, wo man kann eine Entwicklung sicher beobachten.
Ja, definitiv. Und ich muss schmunzeln, weil ich bin wirklich froh, dass du vorher beim Andrei Pacanin, und jetzt getraue ich mich, den Namen genannt hast. Ich bin dann extra ein bisschen entwichen, weil ich nicht gewusst habe, wie man das jetzt wirklich dort aussprechen. Und wir gehen jetzt einfach mal von dem Andrei Pacanin aus. Aber es ist schon auch so, oder? Wenn dann neue Spieler kommen oder auch sonst immer wieder mal schaust, jetzt natürlich, wenn es wieder dann Richtung Champions League geht, dann müssen wir uns schon auch wieder ein bisschen anders vorbereiten auf die
Namen. Je nachdem, gegen was für Gegner man shootet in der Champions League, wird schwierig. Und das ist auch noch spannend gewesen. Beim Saisonauftakt haben wir natürlich auch der FCB-Medienchef gefragt, haben die neuen Spieler, ja, Tsunemoto, könnte man schon noch wissen. Quandredi hat uns dann auch ganz klar gesagt, wie man den Namen eigentlich ausspricht. Und dann ist noch spannend gewesen, zum Medinho hat er erzählt, eigentlich heisst er Medino. Vom brasilianischen her. Also, aus dem Kongo, aber eben auch brasilianisch Einfluss. Eigentlich heisst es Medino. Aber halt in unserem Spruchgebrauch sagt man dann Medinho. Denken wir ja zurück an einen Ronaldinho, an einen Robinho. Aber eben, eigentlich wäre es der Medino. Aber ja, der hat sicherlich auch nichts dagegen, wenn man Medinho sagt. Aber das ist dann eigentlich auch noch spannend, eben, wie es dann plötzlich so mit diesen Namen, mit dem Ausspruch, dann plötzlich irgendetwas anderes plötzlich gesagt wird.
Also es ist auch so, ich habe ja auch einen exotischen Nachnamen mit Wanji Chatat. Und da hat es auch mal eines gegeben, wo ich in Italien geshootet hatte, ist dann wirklich der Kommentator noch vor dem Match bei mir am Einwärmen gewesen, oben runtergekommen, am Spielfeldrand und hat mich gerufen gehabt. Und dann habe ich gedacht, was will er jetzt von mir? Und dann hat er gesagt, jo, wie spricht man die Namen aus, dass ich es nachher richtig aussprechen kann. Und so. Und dann habe ich gesagt, eben Chatat. Ich spiele dann meistens einfach mit dem Chatat auf dem Rücken. Und wirklich wo ich dann nachher das, also den Livestream oder eben auf Sky dann die Wiederholung angeschaut habe, dann war das erste, gewesen, wo er zu meinem Namen gesagt hat, Cha-Cha-Cha gewesen. Und seitdem bin ich in Italien der Cha-Cha-Cha.
Kann man auch damit leben, oder? Dort vielleicht auch, vielleicht hast du eine tolle Performance gemacht dann.
Ja, definitiv.
Tanzperformance.
Ja, ja, es hat alles dann auch so ein bisschen brasilianisch und technisch und, ja.
Genau. Aber ich muss zugeben, vor unserer allerersten Sendung bin ich dann im Studio gewesen und habe schon auch zwei, dreimal laut die Namen gesagt, dass ich dann nicht reinlaufe und bei der Vorstellung ich gerade mal falsch sage. Also das muss ich zugeben. Ist denn schon eine Challenge?
Grosses Lob, du hast es im Griff, du sprichst es immer richtig aus.
Ich danke dir. Du hast aber eine gute Überleitung eigentlich gebracht, Kevin, mit der Champions League. Weil am nächsten Montag, das ist der 4. August, am 12. in Nyon, ist die Auslosung, wo der FC Basel erfährt, gegen wer er in der Champions League Playoffs shootet. Die Runde, die entscheidet, ob der FCB wirklich in die Königsklasse einzieht oder dann halt nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, in der Europa League shootet. Und wir wissen, es können Gegner sein wie Celtic Glasgow, Bodø Glimt oder der Sieger von Kopenhagen gegen Malmö, der Sieger von Rotenstern Belgrad gegen Lech Posen oder der Sieger von Ludogorets Razgrad gegen Ferenc Varos Budapest. Ein von diesen Gegnern wird es. Und ja, ich finde persönlich, wenn man die Namen anschaut, es ist jetzt kein einfaches Los dabei, wo du denkst, okay, die muss man einfach schlagen. Aber es ist auch nicht ein Hammerlos dabei, wo du sagst, okay, doch, jeder von diesen Gegnern ist dann doch eigentlich machbar.
Ja, ich denke auch. Also natürlich Celtic Glasgow wahrscheinlich der schwierigste Gegner. Gut, Rotenstern Belgrad, wenn sie sich durchsetzen gegen Lech Posen, auch unangenehme Gegner, auch gerade wenn man dann in Belgrad shooten tut, auch eine sehr gute Stimmung immer in diesem Stadion. Aber ja, definitiv machbare Gegner, wo sicher auch gute Fußballmatch gibt.
Rotenstern Belgrad, der du angesprochen hast, jetzt der Miloš Veljković spielt dort, ein Basler, der vor allem in der Bundesliga für Werder Bremen geschootet hat. Die haben den Marko Arnautovic geholt. Also von dem her, ja, gerade wenn man so einen Marktwert anschaut, das ist ja immer noch spannend. Der FCB, der hat aktuell 73 Millionen Euro Marktwertspieler. Also da ist Celtic Glasgow drüber. Roter Stern Belgrad liegt. Auch der FC Kopenhagen, wo Mehrwert ist, stört interessant. Dort wird es zu einem Wiedersehen kommen mit dem Mohamed El Younoussi. Haben wir natürlich auch noch ein paar gute Gedanken oder Erinnerungen an ihn. Aber das andere ist eben, du könntest auch Gegner haben, wie zum Beispiel Malmö oder Lech Posen. Und ich finde, oder ich glaube, die Erwartungshaltung ist dann auch von den Fans, wenn man diese Gegner hat, da wäre dann die Enttäuschung schon sehr gross, wenn du gegen solche würdest, nicht den Sprung in die Champions League schaffen.
Ja, ich glaube auch, weil eben, wenn man dann schon ein bisschen sozusagen das Losglück hat und dann, ja, man kann nicht immer vom Marktwert gehen, oder kommt dann auch darauf an, ich habe jetzt gerade nicht angeschaut von Malmö, sind jetzt einfach alles alte, erfahrene Hasen sozusagen, wo wissen einfach, wie der Ball rollt, oder hast einfach eine junge, aufschrammende Mannschaft, oder, wo natürlich dann heißer gehandelt wird, aber ich glaube auch, es gibt sicher den einen oder anderen Gegner, wo da ist Erwartungshaltung einfach da, dass man klar in die Champions League dann noch kommt und sich auch qualifizieren kann. Oder halt dann noch eben die ein oder andere Mannschaft, wo man dann weiss, ja, es ist alles möglich. Es könnte für beide Seiten klappen, aber es braucht ein bisschen mehr dann noch.
Je nachdem, auf welche Mannschaft man trifft, du hast mal angesprochen, ist ja so, dass die zumindest in der Saison eigentlich schon sind. Also die sind dann sicher auch schon weiter wie ein FCB, das eigentlich ist zu dem Zeitpunkt. Aber das andere, was du gesagt hast, eben ja, die Erwartungshaltung auch. Wenn man gerade so eine Lechpose nimmt, da werden sich die FCB-Fans auch zurückerinnern. Wie gegen Ludogorets Razgrad, dass man Erinnerungen hat an die Gegner. Oder Celtic Glasgow. Ich glaube, das ist immer noch eine von der schönsten Erinnerungen, die die Fans vom FC Basel haben, weil man sich gegen die zum allerersten Mal für die Champions League können qualifizieren. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen abgedriftet. Lech Posen ist es gewesen, wo ich auch nochmal nachgeschaut habe. Es war vor 10 Jahren gewesen, wo der FCB auch in der Champions League Qualifikation gegen die gespielt hat. Aber wenn man dann das Kader anschaut, dort sind Spieler dabei gewesen, wie ein Kuzmanovic, wie ein Delgado, wie ein Bjarnason, wie ein Suchi, ein Lang oder ein Watschlig auf der Bank, ein Gashi, Zufi, Embolo. Das war vom Kader her schon einmal, ja, ein anderer Maßstab gewesen wie heute.
Ja, der Druck von Cerdan Shaqiri, der ist gegenüber dem Dani Stucki eigentlich. Er braucht noch einen Abwehrchef und ja, sicher noch punktuell Verstärkung. Er hat noch ein bisschen Zeit, natürlich. Man muss die Spieler dann auch noch integrieren. Aber ja, es ist eben, es wird mega spannend, weil definitiv, was fehlt in diesem Kader, sind wirklich Spieler mit internationaler Erfahrung, die dann halt auch mal können in schwierigen Situationen, Drucksituationen, du hast es auch vorhin angesprochen gehabt, wenn dann noch ein erfahrener Stürmer da ist und halt ja, ein bisschen weifer ist, dass man sich dann immer noch behaupten kann und mitspielen.
Und man darf sicherlich eben nicht die glorreiche FCB Champions League Nacht oder eben dann auch, was gerade da war in dieser Saison vor 10 Jahren, wo man sich auch hätte qualifizieren können, wenn es ja nicht perfekt rausgekommen ist in der Gruppenphase, eben mit der heutigen Situation vergleichen, weil man hat interessante Spieler mit Potenzial dabei, aber wo sich halt auf einer internationalen Bühne die meisten Spieler halt noch nicht so bewährt hätten. Und dann kann es halt auch gegen so Mannschaften schwierig werden, wie vielleicht Ferencváros Budapest, wo auch nicht den ganz grossen Namen haben, wo mit dem Stefan Gartenmann, ein Schweizer Nazi-Spieler, dabei haben, mit dem Robbie Keane, einem bekannten Namen als Trainer. Aber wo man sich dann auch muss bewusst sein, natürlich die Ambition, die soll da sein, so oder so, gegen jeden Gegner, dass man sich durchsetzen kann. Aber dass es halt dann kann auch sein, wenn man keinen guten Tag verwünscht, wenn gewisse Situationen, eben die entscheidenden Duelle, man nicht für sich entscheidet, dass es dann auch nicht für die Champions League reicht.
Ja, wobei ich glaube auch, man darf nicht vergessen, oder der psychologische Effekt können natürlich auch ganz positiv sein, dass die Spieler dann nachher sich alle sagen, hey, jetzt habe ich endlich die Champions League, das ist jetzt die Plattform, um mich zu zeigen, um den nächsten Schritt zu machen. Und dass die eben jetzt junge, unerfahrenere Mannschaft vom FC Basel das natürlich auch so kann ausnutzen. Da denke ich jetzt auch zum Beispiel zurück an die erfolgreiche Conference League Kampagne, wo man auch sehr gute Match gemacht hat, mit einem sehr jungen Team, wo plötzlich auch gefühlt irgendwie jeder nochmal besser und mehr hat können shooten. Oder auch ein Beispiel, wo mir so präsent geblieben ist, ist der Renato Vega, wo irgendwie so nie sein ganzes Potenzial in der Liga ausgeschöpft hat. Und dann machen sie ein Testspiel gegen den Bayern München und er schiebt 2 Olle und macht eine Sidan-Rolle.
Ja, das hat dir wieder gefallen, oder? Einfach ein bisschen Schnickschnack auf dem Feld.
Ja, das ist eh immer cool.
Also, nächsten Montag kommt aus gegen den FCB, shootet. Nächste Woche shootet der FCB auch daheim gegen IB und dann eins Woche geht es ins Tessin zu Lugano. Also wir dürfen schon gespannt sein auf die nächste Woche, aber lassen uns noch auch eingehen, was uns das Wochenende erwartet. Nämlich das erste Heimspiel vom FCB in der neuen Saison im Joggeli gegen GC, wo auch mit einem recht veränderten Team und vor allem ganz veränderten Trainerstaff ins Joggeli kommt. Und was wir auch wissen, es kommt ein neuer Rasen ins Jockeli. Wobei, wir müssen ganz genau sein, es gibt einen Hybridrasen, hat der FCB heute mitteilt.
Also das heisst, dass der bestehende Rasen eigentlich jetzt einfach noch angereichert wird mit Kunstfasern.
Das hast du eigentlich schön gesagt. Ich meine, bei heute doch noch zuerst überrascht gewesen, als ich das gelesen habe. Hybridrasen, vor allem so versteckt in der Mitteilung vom FCB, von den Neuerungen, die es gibt. Weil vor einem Jahr ist das ja auch ein grosses Thema gewesen, weil der Rasen im Joggeli, das wissen wir, der hat es ein oder andere Mal, ich glaube, man kann schon sagen, furchtbar ausgesehen.
Also wirklich furchtbar, es ist schlimm gewesen.
Und dann hat man eben sich überlegt, wie geht man weiter, was macht man im Hinblick auf die Frauen-EM. Und dann hat man sich aber vor einem Jahr dazu entschieden, dass man nicht einen Hybrid-Rasen macht. Und habe heute dann auch den Bremer Meister von der Medienabteilung vom FCB auf eben das angesprochen. Ich meine, vor einem Jahr sei es aber halt eine andere Ausgangslage gewesen. Man hat sich dort einerseits dagegen entschieden, weil es halt insgesamt sehr teuer gewesen wäre, einen ganzen Hybrid-Rasen einzusetzen. Und andererseits ist es halt auch darum gegangen, um eine Gesamtsanierung vom Rasen. Dort hätte man wirklich den ganzen Rasen eben müssen rausnehmen und einen neuen Hybridrasen rein tun. Und jetzt sieht es halt ein bisschen anders aus.
Jetzt ist doch einige Zeit ins Land gezogen Und dann ist die Euro gespielt worden und der FCB ist glücklicherweise Schweizer Meister geworden und Cupsieger und wird sich sicher für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren. Und da hat man jetzt, ist man nochmal in dem Sinne ein bisschen über Bücher gegangen, was den Rasen anbelangt, und hat sich für die Variante mit dem Stitching entschieden, wo auf dem Naturrasen im Abstand von ca. 2 cm 10 bis 12 cm tief Kunstrasenfasern eingenäht werden. Und das ist einfach ein bisschen eine andere Art, um nachher den Hybridrasen anzubekommen. Und auch nicht ganz so kostenintensiv, wie es von Grund auf gewesen wäre, wenn man es von Grund auf neu gemacht hat.
Und jetzt eben hat es die Gelegenheit ergeben und der Clubleiter entschieden, okay, das machen wir.
Also ich werde ja nicht auf dem Rasen spielen, leider, aber ich muss sagen, ja, sicher eine gute, wichtige Lösung. Eben der Platz hätte ja wirklich fürchterlich ausgesehen. Kunstrasse bin ich jetzt auch kein Fan davon. Eben, ich muss eh nicht darauf spielen, aber ich sage das, auf Kunstrasen habe ich immer Rückenschmerzen und Knieschmerzen gehabt.
Und es hat sich ja wirklich auch europäisch durchgesetzt, so eine Hybridrasen, dass der verhebt. Und eben, meint von der Belastung her, der FCB, der international shootet, muss der Rasen etwas vertragen können?
Der muss etwas vertragen können und schlussendlich muss er einfach anständig shooten auf dem Rasen.
Und das andere, was sicherlich auch eine Überlegung noch drin gespielt hat, meint so Thema Frauenfußball. Es ist ja immer wieder mal ein Thema, hey, gewisse Match im Joggeli können machen, oder? Vom der FCB Frauen. Aber wenn du natürlich einen Rasen hast, der belastbarer ist, ist auch das realistischer, dass du sagst, okay, die und die Spiele sind im Joggeli. Weil wenn du dir dann vorstellst, okay, am Samstag die Frauen, die im Joggeli-Rasen shooten, dann international spielen, dann die FCB-Männer, das kann dann schon auch eine Schwierigkeit sein, wo eben mit einem Hybridrasen ein bisschen Abhilfe geschaffen werden kann.
Ja, es wird gleichzeitig auch wieder ein Platz auf der Anlage frei. Natürlich, es muss sich dann nachher alles auch wirtschaftlich irgendwie auch orientieren. Aber ich denke jetzt eben auch, ja, wenn schon nur zum Beispiel der Rasen nicht zusätzlich belastet oder geschadet wird, dann ist das auch wieder ein positiver Einfluss, was es hat eigentlich aufs Wirtschaftliche.
Und ich habe natürlich die Gelegenheit nicht lassen, Ludovic Mania auf die Thematik anzusprechen. Ich meine, wir wissen ja, als Lausanne Trainer nur auf Kunststrasse geschüttet. Und er ist ja auch, habe ich schon gedacht, oder? Ein Liebhaber vom saftigen Grien, vom richtigen Rasen. Und hat denn das dazu gemeint?
Für mich, wenn man einen Ball schießt, oder ich kann mich vorstellen, selber, wenn ich Spieler war, wenn du eine Flanke geschlagen hast, dann musste ein paar Gräser mitgehen mit dem Ball, oder? Und deswegen bin ich froh, dass ich nicht unbedingt ein moderner Fußballer geworden bin, der da auf die Kunstrasen spielen musste. Als Trainer muss ich sagen, das war angenehmer in Lausanne, weil ich war immer im Stadion, der Platz war immer frei jeden Tag und ich konnte jeden Tag gleich trainieren und die Schuhe musste ich auch nach dem Training nicht putzen. Also von dem her war auch Vorteile, aber nicht für die Liebhaber von Fußball. Es ist klar, ich bin froh, dass ich wieder auf Rasen spiele.
Auch da finde ich Ludovic Mania sympathisch.
Mega sympathisch, auch eben gerade, ich habe mir das bildlich vorgestellt, die Kickschuhe am Brünneli noch mühe so dürfen putzen, herrlich.
Kannst du aber eigentlich noch, ich sage jetzt mal, weißt, für so ein Abschlussspiel im Fußballtraining, finde ich, wäre das eigentlich noch ein Gag so dazwischen, sagst du, okay, die Verlierermannschaft muss der Gewinnermannschaft Schuhe putzen.
Das haben wir auch schon gehabt bei den Junioren.
Eben, wäre doch eigentlich auch etwas. Eben, von dem her, nur schon das ist besser, eben, um nicht auf Kunststrasse zu spielen.
Was mir aufgefallen ist, dass der Greenkeeper auch wirklich lebt für das und das auch nach aussen trägt. Eben gerade während der Frauen-EM hat man gezeigt, dass man viel dafür investiert hat, dass der Rasen gut aussieht. Ich glaube, der hat noch nie so ausgesehen letzte Saison. Dass man jetzt halt natürlich mit dieser Dreifachbelastung, auch wenn die Spiele nicht immer nur im Joggeli ausgetragen werden, dass man da etwas dafür macht, ist schon auch wichtig.
Dann gibt es auch neue Sitze im Sektor A, dann gibt es komfortablere Sofas, wo dort beim Medienbereich ganz unten eine Reihe weggenommen worden ist, wo man ein neues Angebot schafft, Hospitality-Angebot, wo es natürlich auch wieder um gewisse Einnahmen geht. Dann gibt es neue LED-Banden im Joggeli und was haben wir noch gesehen? Genau, Bierpitcher gibt es auch noch in jedem Stand im Sektor B und D. Also von dem her gibt es doch ein paar Änderungen im und ums Stadion herum, wo man darf, ja, vielleicht in Erfahrung bringen, geniessen, je nachdem, wer auch ein bisschen Geld hat, um sich etwas zu gönnen. Und was ja auch ist, du hast Schwarzfrauen-EM angesprochen, dass ja das ganze Voiro-Kleid weg ist und der FCB wieder ist. Aber das ist dann auch nicht einfach von heute auf morgen gegangen, weil erst am Mittwoch hat der FCB wieder können quasi zurückzügeln. Ja, ich denke, die Spieler werden auch Freude haben, dass sie wieder in der eigenen Garderobe können sein, weil sie haben ja bis jetzt bei diesen Trainingsfeldern 1920, bei der Holzbaracke hinten, dort haben sie so ein Zelt gehabt zum Einwärmen und alles. Aber eben, wenn du deine eigene Garderobe hast, das ist dann einfach nochmal, es klingt zwar blöd, aber doch, das ist ein anderes Leben dann wieder.
Ja, es ist auch da psychologisch wieder, du hast dein gewohntes Umfeld, ist vergleichbar, glaube ich, so ein bisschen wie der eigene Schreibtisch, wo man hat, kann hocken, vielleicht noch irgendein Bild auf dem Pult hat und seine Mausmatte. Und natürlich ist das auch so, oder? Ich meine, das ist der Arbeitsort von diesen Fußballern. Und wenn sie dort einfach auch schon nur wieder ihren Spind haben, eben den Thailand Schakka haben wir ja auch auf Saisonende dann gehört gehabt, der hat eigentlich mit weißem Tape noch sein Juniorenbildchen hangen kann, jahrelang. Und das ist natürlich schon auch noch ein Glücksgefühl für den Körper, das wichtig ist.
Wo natürlich auch dort dann eben einfach einen besseren Komfort auch hast. Also das ist dann natürlich auch noch das andere. Thailand Schakka, den du angesprochen hast, hat diese Woche sein erstes Spiel gehabt mit dem FC Dardania, wo er ja Trainer ist. Das ist erfolgreich ausgegangen, gegen höherklassiert Schwarz-Weiß gewonnen. Und wenn wir in der Familie Schakka sind, das ist ja der Bruder, der diese Woche auch für Schlagzeilen gesorgt hat, von Lott Bayer Leverkusen. Nach diversen Gerüchten, wo ihr überall könnt hingehen könnt, ist es Sunderland Premier League.
Spannender Wechsel. Spricht aber auch wieder einmal für Granit Xhaka. Hat eine Änderung gebraucht. Nimmt Herausforderungen vor allem an. Sunderland Premier League Aufsteiger. Dort wird er natürlich ganz eine wichtige Rolle spielen. Der Transfer von diesem Sommer wahrscheinlich auch sein. Und ja, bin gespannt, mit 33 nochmal so eine Aufgabe auf sich nehmen. Bin sicher, dass er das sicher gut wird meistern. Thailand Xhaka Spielertrainer. Er hat ja dann nachher noch gesagt, dass wenn er Lust hat, möchte er gleich auch noch ein bisschen mitspielen in der vierten Liga.
Sind wir gespannt, ob er sich vielleicht auch dann im Basel Cup bringt, wo glaube ich etwa in einem Monat ist. Aber beim Granit Xhaka finde ich schon spannend. Ich meine, auch seine Stationen hat er eigentlich schon noch gut ausgewählt gehabt und hat dann immer eigentlich einen prägenden Eindruck hinterlassen, gerade auch bei Bayer Leverkusen. Aber jetzt wahrscheinlich auch gefunden, hey, ich will nicht nochmal einen Neuaufbau dort machen. England, cooles Projekt, sicherlich auch anständiges Gehalt, das du dort bekommst. Und was ich mir eben gar nicht Xhaka kann vorstellen, dass ihn die Premier League einfach noch einmal gereizt hat. Für viele, für mich finde ich die beste Liga von der Welt mit den halt besten Spielern, Haufen Teams und sich dort noch einmal messen und zeigen mit einer ganz neuen Ausgangslage. Also dort geht es dann um die Existenz, also einfach Abstiegskampf. Das ist dann ein neues Gefilde für den Granit Xhaka. Aber sich dort einmal noch behaupten, finde ich cool. Außerdem Sunderland, glaube die, die Netflix-Doku geschaut haben alle irgendwie mit Sympathie für den Verein gewonnen.
Und du hast mir erzählt, du bist sogar selber im Stadion gewesen, vor x Jahren.
2012 ist das gewesen, das mag ich mich noch daran erinnern, weil es ist der 1. Januar gewesen, wo ich mit einem Kollegen dort gesehen bin. Wir sind zuerst Newcastle schauen, haben dann ein cooles Silvester verbracht und das Aufstehen ist dann zwar ein bisschen schwierig und mühsam gewesen an dem 1. Januar, aber wir haben dann gefunden, oder wir haben das so geplant gehabt, dass wir auf Sunderland gehen. Die haben gegen Manchester City gespielt, Tabellenvierer dort, sind dann am Schluss auch Meister geworden. Vorgefahren mit dem Zug dort an, nur etwa eine halbe Stunde entfernt. Denn die erste Überraschung war, ist kein Zug gefahren dort am 1. Januar. Haben wir halt ein Taxi genommen, sind dann dort angefahren und wirklich einen coolen Match gesehen. Ein Lee Catamole dort noch gespielt. Das ist der, der das Liebli immer in der Hose drin hatte. Niklas Bentner vorne im Sturm gesehen. Dort ist er, glaube ich, noch nicht der Lord gewesen. Und dann ist der Dong Wong-Chi reingekommen und hat in der 93. Minute das Goal gemacht für Sunderland, wo die gewonnen haben. Riesenfest gesehen am Stadion und ja, das ist mir verblieben.
Bist du auch aufgestanden und hast mitgejubelt?
Ja, natürlich. Also so, oder wenn du dort bist im Stadion, dann gehst du mit natürlich mit den Fans, dann habe ich auch wieder mögen jubeln. Das war vielleicht Anfang vom Spiel nicht möglich gewesen, aber ja, ist wirklich toll. So viele Familien dort, so einen 1. Januar-Ausflug ins Stadion, Stadium of Light. Ja, habe ich unbedingt vom Kollegen wieder geschrieben, jetzt wo sie da oben sind, wäre doch wieder wert, so eine England-Reise mit Newcastle und Sunderland.
Und apropos von deinen Reisen und ein bisschen privaten Geschichten, wir haben von meiner Vorbereitung geschwätzt letzte Woche und ich habe ein Bild von dir bekommen auf einem Fußballplatz und du liegst am Boden. Und diese Geschichte hast du uns allen vorenthalten. Erzähl mal.
Ja, es ist ja nicht unbedingt die Geschichte, die ich jetzt ich sage jetzt mal gerne erzählen. Nein, du sprichst wahrscheinlich das Grümpel ins Bubendorf an.
Korrekt.
Eben, sonst bin ich nie am Boden gelegen. Nein, ich durfte kurzfristig mitmachen. Der hat am Grümpel angefragt worden von einem Spieler, weil sich ein anderer verletzt hat. Und hat dann gefunden, eigentlich wollte ich das Grümpel auf passiv genießen und nicht aktiv. Aber dann gefunden, komm, ich mach doch mit. Und dort das Spiel eigentlich gut gegangen, aber dann hat es ein anderes Turnierformat gegeben, den Bierdeckel gehabt, und dort schießt man noch Penalties. Und dann ist es halt so gewesen, dass ich in der ersten Runde relativ kläglich, um ganz offen zu sein, den Penalty verschossen habe. Hat dann mir natürlich für die zweite Runde vorgenommen, du machst es besser, ein bisschen mehr Druck auf den Ball geben. Habe ich gemacht, der Ball ist auch rein. Aber dann hat es halt voll einen reingehauen und eine Zerre geholt. Und ja, es war eher übel gewesen. Und ja, offenbar hat es irgendeiner im Hintergrund noch gefilmt, gefotelt. Ich bin der Mannschaft auch schon darauf angesprochen worden.
Also ich bin dankbar um die Bilder. Nicht, weil du dir weh gemacht hast, du stehst jetzt auch wieder da. Aber man weiss, Grümpeli, hohe Verletzungsgefahr, sind uns immer verboten worden. Aber man hört es auch in unserem Einspieler, eigentlich wegen Blutgrätschen. Aber der Stefan verletzt sich beim Schießen von einem Penalty.
Ja, das ist ein Übel gewesen. Vor allem bin ich in der Woche drauf in die Ferien gegangen und habe gefunden, ob jetzt die eine oder andere Aktivität machen. Es ist nicht so, dass man mit einer Zerrung ja komplett eingeschränkt ist. Aber es ist halt dann trotzdem irgendwie ein Handicap.
Aquafit im Wasser hilft.
Das habe ich nicht probiert, aber okay, ich nehme es mir für nächstes Mal zu Herzen. Danke vielmals, dass wir auch diese Geschichte noch haben dürfen erzählen, Kevin. Und danke an irgendeinen Spieler, der dir das Foto geschickt hat. Aber ja, passiert halt. Aber schlussendlich Grümpeli etwas, was toll ist. Grümpeli Bubendorf kann ich jedem wärmstens empfehlen, weil dort wird es wirklich noch richtig gelebt. Leider in der Vergangenheit das ein oder andere Grümpeli eingegangen, wo nicht mehr so existiert. Also von dem her, das dürfte durchaus wieder die Tradition fortgeführt werden, am einen oder anderen Ort.
Ich denke, ist mir nächstes Mal richtig Bescheid. Schaue, ob ich auch mal eine Mannschaft stellen kann und wärme richtig ein.
Das ist eben das. Man muss sich richtig einwärmen. Und im zweiten Teil von dieser Folge kommen wir zum Interview mit dem Daniel Schaub, einem Präsident vom Fußballverband Nordwestschweiz. Die Frauenfußball-EM, die liegt hinter uns. Eine 500.000 Leute zu Basel sind an den Spielen, im Joggeli, an den Fanmarsch oder in der Fanzone. Es war eine grosse Begeisterung herumgesehen. Tolle Atmosphäre, das Ganze ist friedlich verlaufen. Und viele sagen auch jetzt, der Elan, den müssen wir gerade mitnehmen, um den Frauenfußball weiter vorantreiben. Wie sieht es eigentlich denn bei uns in der Region aus? Das weiss eben der Daniel Schaub. Wir gehen aber zuerst mit ihm noch auf die EMI und haben von ihm wissen, wie er den Anlass, also das ganze Turnier, erlebt hat.
Ja, extrem positiv. Also es war eine extrem lockere, friedliche Stimmung gewesen. Natürlich, die vielen Leute, die in den Stadien waren, sind praktisch alle Stadien ausverkauft. Es war auch die Stimmung in den Stadien wunderbar gewesen. Ich war insgesamt an 13 Spielen in fast allen Städten. Und es war überall extrem positiv gewesen. Also es hat nicht irgendwie einen Unterschied gegeben zwischen den Städten. Und man hat viele Leute angetroffen, die man eigentlich nicht erwartet hat vor der EM, dass sie sich Frauenfußball anschauen. Und das ist sicher sehr erfreulich.
Hast du gedacht, dass hier in der Schweiz so eine Begeisterung entstehen für diesen Anlass?
Also für mich war das auch überwältigend gewesen, weil das hat man sich nicht vorstellen können. Bis vor ein paar Jahren haben Frauenländerspiele grundsätzlich vor ein paar hundert und im schönsten Fall vor wenigen tausend Zuschauerinnen und Zuschauern stattgefunden. Und dass hier jetzt über 500.000 Leute für all diese Spiele mobilisiert worden ist, das ist schon sehr eindrücklich.
Du hast ja vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben, zusammen mit der SRF-Journalistin Serena Däge. Eigentlich, es ist um die Entwicklung des Frauenfußball gegangen. Das goldene Buch des Schweizer Frauenfußballs, eine komplette Sammlung von der Spieltelegramm von rund 300 Länderspielen von 1970 bis 2017. Wenn du jetzt siehst, wie die EM die Leute gepackt hat, was hat das bei dir ausgelöst, das Liebhaber vom Fußball?
Es ist natürlich eine Bestätigung. Wir haben schon vor ein paar Jahren erkannt, dass es ein extremes Potenzial gibt in diesem Bereich. Aber das Potenzial ist brachgelegen. Man hat es nicht ausgeschöpft. Man hat vielleicht auch zu wenig gemacht für die Förderung. Und die Frauen selber haben zwar immer sind sie aufgestanden und gesagt, hey, da sind wir möchten gerne auch Fußball spielen. Aber man hat das wie zu wenig wahrgenommen, sowohl in der Öffentlichkeit wie medial, aber auch im ganzen Sportumfeld. Und dass sich der Knopf jetzt endgültig gelöst hat, das ist sicher die grosse Errungenschaft von diesem Turnier. Ja.
Du bist nicht nur in der Stadt gewesen, sondern beim Fußballverband Nordwestschweiz beim Messeplatz haben die Aktivität auf dem Soccer Court koordiniert, dort auch betreut. Was haben wir da erlebt? Wie ist das Angebot angekommen?
Ja, also das ist auch ein bisschen entstanden, weil man natürlich im Vorfeld nicht so recht gewusst hat, wie ist die Resonanz auf diesen Fanzonen. Man hat keine Erfahrungswerte gehabt für so ein Turnier in der Schweiz. Und die Messe ist ja jetzt auch nicht gerade mitten in der Innenstadt. Also man muss dort an eine Welle gehen. Und wir sind dort auch total überrascht gewesen, wie gross die Resonanz war. Für uns war es eine tolle Chance gewesen, unsere Angebote im Frauen-Mädchen-Fußball zu präsentieren, aber auch andere Sportarten, fußballnähe Sportarten. Und es war sehr eine aktive, sportliche Stimmung dort gewesen. Und die Angebote, die jetzt gerade sich spezifisch im Mädchen-Fußball angenommen haben, Girls-Football oder zusammen Schutten vom FCB oder auch Angebote vom FFV, Basel, wo wir dort präsentiert haben, die sind sehr gut besucht gewesen.
Und jetzt gilt es ja eigentlich, den Schwung mitzunehmen, das heisst von allen Seiten. Und ihr im Fußballverband Nordwestschweiz haben auch schon mitgeteilt, dass man merkt, dass etwas geht im Mädchen- und Frauenfußball. Es gibt ja auch die Legacy, also das Förderprogramm, das Turnier soll einen nachhaltigen Einfluss haben. Wenn wir so ein bisschen auf die Zahlen schauen, dann kann man beobachten, bei uns in der Nordwestschweiz, es gibt seit Anfang Jahr mehr Spielerinnen, mehr Trainerinnen und auch mehr Schiedsrichterinnen.
Ja, also die Entwicklung beobachten wir natürlich seit einigen Jahren. Also ich kann mich erinnern, als ich 2016 zum Verband gekommen bin, hat es 8 Juniorinnen B-Teams gegeben. Das war alles im Nachwuchsbereich der Mädchen. Dann haben wir 2019 die neuen Altersklassen, die 4 Kategorien eingeführt. Das hat schon mal einen rechten Schub gegeben. Und jetzt für die neue Saison ist nochmal eine Anpassung von den Altersklassen hat stattgefunden. Und es hat jetzt mittlerweile 6 Nachwuchskategorien. Und wir können die alle anbieten, bis auf die ganz kleinen. Dort haben wir leider keine Anmeldungen gehabt, aber sonst ist die Resonanz extrem. Wir werden jetzt mit 124 Frauen- und Mädchen-Teams in die neue Saison gehen können. Das ist ein absoluter Rekordwert. Und ja, also von dem her, die Entwicklung hat schon vor ein paar Jahren eingesetzt und wir hoffen natürlich jetzt durch das Turnier und die ganzen Legacy-Pakete, die an das Turnier angeknüpft sind, dass wir hier noch einen weiteren Schub können erleben können.
Ja. Vor allem Mädchen ist angesprochen, gilt es aber auch für die Aktiven, dass es hier auch mehr Mannschaften gegeben hat?
Ja, also es gibt einzelne Neugründungen, jetzt auf die neue Saison, FC Liestl zum Beispiel hat ein neues Team oder Bluebirds, der Verein in Basel-Stadt, wo auch ein Frauenteam stellt. Also man sieht schon, dass die Vereine sich um das Dossier fangen an zu kümmern. Die sich bis jetzt nicht schon darum kümmern, dann gibt es neue Vereine, die sich im Frauenfußball engagieren und das ist sehr eine erfreuliche Entwicklung. Ja.
Und eben seit Anfang Jahr etwa die Zahl der lizenzierten Spielerinnen, ich schaue nochmal gerade, auf über 2'500 offen, nur schon etwa in einem halben Jahr 14% plus. Ist das einfach mit dem mit dem Boom zu erklären, wo man sieht, wo etwas könnte kommen? Oder was siehst du noch für Gründe dafür?
Ja, ich glaube schon. Also die Entwicklung ist nicht sehr außergewöhnlich. Wir haben praktisch jedes Jahr Steigerungen gehabt zwischen 10% und 20% und manchmal sogar 25% mehr Lizenzierte. Von dem her hat aber sicher die EM geholfen, die Sichtbarkeit, Hörbarkeit und Wahrnehmung vom Frauen-Mädchen-Fußball noch stärker zu etablieren. Also es ist ein Thema und es ist für ein Mädchen heute auch kein grosses Problem mehr, irgendwo anfangen zu shooten. Das ist sicher auch ein kleines Erfolgsrezept von den reinen Mädchen-Meisterschaften, die man 2019 wirklich eingeführt hat, weil die Mädchen sind unter sich und es ist vielleicht die Hemmschwelle, um anfangen zu shooten, ist viel geringer geworden.
Wenn es mehr Spielerinnen gibt und mehr Mannschaften, dann braucht es natürlich auch den entsprechenden Platz, dass sie können shooten, dass sie können trainieren. Aber wir wissen auch, der ganze Platz ist irgendwie beschränkt. Wo siehst du da die Hebel zum Ansetzen?
Auch da hat das Turnier geholfen und die Legacy-Programme, wo ja sowohl der SFV wie auch einzelne Kantone aufgesetzt haben, das hat Türen geöffnet, auch auf Behördenseiten oder bei den Sportämtern. Wir sind seit einem Jahr rund dran, zusammen mit dem Sportamt Basel-Stadt und den Nutzervereinen ein Konzept zu erarbeiten, wie man die Nutzung der bestehenden Anlagen noch optimieren kann. Da hat es nicht mehr wahnsinnig viel Luft, aber es hat noch ein bisschen Luft. Viel wichtiger ist aber das Kunststrassenkonzept, das aus diesen Diskussionen jetzt entstanden ist, wo vorgesehen, dass man die Kunststrassenflächen in Basel-Stadt verdoppelt. Das heisst, es sollte 7 neue Felder geben, allerdings auf bestehenden Rasenfeldern, die vielleicht ein bisschen angeschlagen sind oder nicht so durchgehend können genutzt werden, weil sie vielleicht nicht beleuchtet sind und so weiter. Also da ist etwas im Go und es soll noch dieses Jahr ein Rotschlag an grossen Roten gestellt werden, damit man das Konzeptpapier dann auch in Praxis umsetzen kann.
Eben in der Stadt ist halt der Platz beschränkt. Wie siehst du es in Baselbiet? Ist es einfacher, vielleicht neue Flächen zu generieren?
Ja, Basel-Land, denke ich, ist es ja so, dass der Sportanlagenbau Sache der einzelnen Gemeinden ist. Die sind oft sehr nah bei den Vereinen, bei den Sportvereinen im Dorf oder in der Ortschaft. Und die Bedürfnisse werden formuliert und erkannt. Und wie es nachher in der Umsetzung ist, ist natürlich sehr individuell. Das hängt ein bisschen von den finanziellen Möglichkeiten auch ab, von der einzelnen Gemeinde, von der politischen Machbarkeit. Aber da hat es auch erfreuliche Entwicklungen gegeben. Wir haben neue Sportanlagen in Münchenstein, in Ettingen, in Rheinach, in Allschwil ist ein zusätzliches Kunststrassenfeld dazugekommen. Wir haben praktisch alle Kunststrassenfelder aus dem Kasak 2 in der zweiten Generation jetzt frisch saniert. Also da sehe ich eigentlich sehr eine gute Entwicklung, obwohl es natürlich punktuell immer noch Engpässe gibt. Gerade bei grossen Vereinen wie Binnigen, Muttens, also in der Agglomeration, wo einfach unglaubliche Mitgliederzahlen haben und einfach bei der Infrastruktur automatisch an Grenzen stoßen.
Das eine ist ja dann eben der Platz, der gebraucht wird, aber dann auch noch Garderobe. Trainerinnen, Trainer braucht es auch. Das ist natürlich auch ein Thema. Der Basler Regierungsrat Mustafa Atici, der zuständige Erziehungsdirektor, hat gesagt, eben nebst Kunststrassenplätzen auch die bestehende Infrastruktur verbessern mit Beleuchtung, sodass mehr Trainingszeiten können angepasst werden. Und auch Zusammenarbeit mit den Verbänden, mit den Clubs soll verbessert werden. Wo kann ich den Kanton noch besser unterstützen?
Ja, ich denke, dass sie die Themen, die angesprochen worden sind, also wir haben jetzt auch, es wird einen Test geben jetzt aufs kommende Wintersemester mit mobilen Beleuchtungen. Das heisst, das sind keine fix installierten Masten, sondern das sind mobile Beleuchtungssysteme, wo wir voraussichtlich im Rankhof, wo ja 3 unbeleuchtete Trainingsfelder sind und wo dann halt der Betrieb auch einschränkt, vor allem zu den beliebten Trainingszeiten am Oben. Das ist sicher ein Punkt. Und der Kanton unterstützt natürlich dann im gesamten infrastrukturellen Bereich, weil es natürlich letztlich staatliche Aufgabe ist, die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich auch mit Unterstützungen von Verbänden, von Vereinen im Bereich von Swisslos, Jugend und Sport und so weiter sind sehr viele Gelder um, die die Vereine auch unterstützen, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.
Und wenn wir vom Fußball reden, auf Kunststrasse, wenn wir sagen, an FCB denken und Fußball Super League, da rümpfen wir ein bisschen die Nase, weil halt nicht das Gleiche ist, Schutten auf dem Kunststrassen. Aber für den breiten Sport, für die regionalen Vereine, das ist die Zukunft, weil es halt einfach besser ist, weil eben mehr angeboten werden.
Ja, natürlich, die Fußballromantiker schmecken gerne den Naturrasen. Es ist auch ein schönes Gefühl, wenn der Rasen frisch gemäht ist, auf dem Fußballmatch zu machen, unbestrittenermaßen. Und der Kunststrasse, ich würde ihn jetzt so ein bisschen als notwendiges Übel bezeichnen, weil er halt einfach wirklich die Vorteile hat im Betrieb, oder? Also er ist ganzjährig bespielbar. Du kannst dort pausenlos mehr oder weniger durchspielen, ohne dass der Platz zusätzlich belastet ist. Die Pflege vom Kunststrassen ist weniger aufwendig. Und ja, mittlerweile gibt es Studien, die sagen, der Kunststrasse ist 4-mal effizienter nutzbar als ein Naturrasen. Und das sind schon Argumente, die dann halt für das sprechen und die Nachteile, die die Kunststrasse bei Einzelnen sicher auch hervorruft, ein bisschen kompensieren.
Was ich interessant gefunden habe, vor ein paar Wochen noch, die Aussage vom Baselbieter Sportamtleiter von Thomas Boyko, dass nicht in erster Linie neue Plätze gebraucht werden, sondern optimierte Nutzung von der bestehenden Infrastruktur. Er sagt, dass man halt schauen muss, dass man den Platz besser aufteilen oder gewisse Teile vom Training, zum Beispiel so ein Aufwärmen oder dann das Cooldown nach dem Training, dass man das auf Allwetterplatz macht, nicht auf dem Feld. Wie siehst du das? Braucht es halt auch vielleicht ein Umdenken bei den Vereinen, bei den Trainerinnen und Trainern?
Ich denke schon, gerade auf diesen Anlagen, die halt sehr stark belastet sind, gibt es schon kreative Modelle, um eben die ohnehin schon intensive Nutzung noch ein bisschen stärker zu intensivieren. Eben die Beispiele, die genannt worden sind, Einlaufen neben dem Platz oder vielleicht halt auch verkürzte Trainingssequenzen, wo man sagt, ja, die Besprechung vom letzten Wochenende, Spiel muss nicht unbedingt eine Viertelstunde auf dem halben Feld, wo das Training reserviert ist, stattfinden, sondern kann man auch in der Kabine oder sonst noch immer machen. Pooltraining ist etwas, was wir auch sehr stark proklamieren, wo halt dann einfach viel mehr Kinder pro Trainingsfenster können aufs Feld kommen. Und jetzt in Basel-Stadt hat man auch definiert, dass im Prinzip alle Play-More-Kategorien, also E, F und G, nur noch ein Viertelfeld als fixe Trainingsfläche zugesprochen bekommen. Das sind so Massnahmen, die mit dem gemeint sind. Also, dass man einfach die bestehende Infrastruktur effizienter nutzt. Aber natürlich ist es auch so, wenn dann auch die Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kommt man halt nicht mehr um infrastrukturelle Massnahmen herum.
Also es ist ein Thema, das uns sicher wird weiter beschäftigen. Und jetzt merkt man aber eben, dass sicherlich auch politisch etwas geht, dass da Bestrebungen da sind, weil man gesehen hat, gerade durch die Frauen eben eine Begeisterung, die ausgelöst worden ist und der Platzbedarf gebraucht wird, weil mehr wollen schütten, vor allem Mädchen und Frauen. Kommen wir zum Abschluss vom Gespräch. Dann ist auch nochmal auf die Frauen-EM zurück. Eben 13 Matches schauen, vieles rundum erlebt. Ein persönliches Highlight, Anekdoten, die uns hier noch zum Abschluss kannst erzählen.
Ja, ich glaube, das Highlight ist schon, als ich mit ein paar Kollegen nach Genf gefahren bin. Mit dem Zug natürlich, weil in dem Ticketpreis von 25 Franken war ja das ÖV-Ticket dabei gewesen. Wir haben einen wunderbaren Tag in Genf selber verbracht, dann zu oben mit dieser Viertelfinalqualifikation in letzter Sekunde quasi. Das Stadion ist wirklich, hat bebt, ist explodiert. Also es war wirklich so ein bisschen stimmungsmässig der Peak gewesen, glaube ich, von diesem ganzen Turnier. Und am anderen Tag ja, haben wir noch ein UNESCO-Weltkulturerbe im Weingebiet Lavo besichtigt. Also das ist sicher das Highlight gewesen, das Persönliche. Ja.
Und jetzt sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat sich nicht wie letztes Mal irgendein kleiner Fehler eingeschlichen. Und sonst könnt ihr uns natürlich melden oder auch sonst schreiben, wenn ihr einen Input habt oder ein Feedback geben wollt. Am besten geht das über basilisk.ch. Ich wünsche euch auf alle Fälle ganz einen guten Nationalfeiertag, der 1. August. Für Ludovic Magnier übrigens einen speziellen Tag. Diesmal ein bisschen anders als sonst.
Für mich wird es hart, weil die letzten Jahre durfte ich jedes Mal irgendwo eine Rakete laufen lassen oder so. Aber jetzt mit dem Spiel, einen Tag später, wird natürlich nicht so einfach sein. Ich denke, ich werde schon im Bett sein um die Uhrzeit.
Ja, und an der Medienkonferenz vom FCB wollte ich vom Trainer auch noch wissen, was für ihn eigentlich typisch schweizerisch ist.
Sicherlich die Bescheidenheit, die Adaptationsfähigkeit. Wir sind sehr geistfreundlich, wir passen uns eigentlich immer an die anderen im eigenen Land. Das ist etwas, was ich nie verstanden habe und werde ich nie verstehen. Ich kann ja nicht garantiert, wenn ich in Deutschland gelebt habe, haben sie sich nicht an mich angepasst, sondern ich musste mich an die deutsche Kultur anpassen. Und noch der Rest, wie gesagt, die Klischee, das wir haben, sicherlich der Käse, die Berge. Ich glaube, Plüsch hat ein super Lied darüber geschrieben, das ich sehr oft, wenn ich irgendwann allein in Deutschland war, oft gehört habe und der mich viel bedeutet hat.
Ja, und da kann mich am Trainer nur anschließen. Plüsch mit Heimweh, definitiv ein tolles Lied.
Und ich habe Heimweh nach den Bergen, nach dem Schock.
Das ist doch ein guter Abschluss für die Folge. Habt's gut, wünsche euch ein erholsames Wochenende und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.